Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Die Frage ist zwar immer noch offen, ob CSU-Chef Markus Söder sich da nicht doch ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, als er ihn als möglichen kleinen Bestseller pries. Aber eins kann man am Tag nach der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags schon mal festhalten. Der Geist des Neuanfangs ist weniger von Euphorie getrieben, als vielmehr von etwas nüchternerer Ernsthaftigkeit. Verantwortung heißt das zentrale Wort, das das künftige schwarz-rote Regierungsbündnis in Berlin zusammenhalten soll. Die Lage erfordert insgesamt sicherlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch wenn nicht jedem Anfang ein Zauber innewohnt, bietet dieser Vertrag ausreichend Basis für die notwendigen Weichenstellungen für unser Land? Nicole Konert mit einer Analyse nach der Lektüre.
Dieser Koalitionsvertrag wird ein kleiner und kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz ist Politik pur.
Der Koalitionsvertrag als Bestseller verkauft ihn gestern CSU-Chef Söder. Doch wie kann er sich behaupten zwischen der Weltliteratur? Hat er mutige Lösungen auch beim Thema Klimaschutz? Wie schlägt er sich bei Konzepten für die Zukunft in einer Zeit des Umbruchs? Die Opposition lästert, auch über den Titel. Der ist eher schlicht Verantwortung für Deutschland. Die Linkspartei macht daraus verantwortungslos.
Hoppala. Wir haben diesen Titel mal ein bisschen korrigiert, weil wir persönlich der Überzeugung sind, dass das deutlich besser passt bei dem, was uns vorgelegt wurde.
Die Grünen auch nicht überzeugt.
Ich glaube, über dem Bestseller steht dann die unbequeme Zeit für Friedrich Merz durch die betreute Kanzlerschaft von Markus Söder.
Der Titel vielleicht ja auch nicht entscheidend. Zumindest der Inhalt sollte zählen. Doch auch da gibt es Kritik. Der Vertrag, er sei, nun ja, irgendwie dieses Mal anders, erklärt auch Politikwissenschaftler Schröder.
Interessant an diesem Vertrag ist ja, dass er offen ist. Dieser Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass er 15 Kommissionen beinhaltet, dass er 88 Prüfaufträge beinhaltet, dass viele Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt gestellt sind. Und damit ist dieser Vertrag nicht das letzte Wort.
Denn Geld ist nicht für alles da, was da drin steht. Einen Finanzierungsvorbehalt nennen das Union und SPD. Und darum nun eine kleine Lesehilfe.
Nicht alle Vorhaben im Koalitionsvertrag stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Und deswegen findet man auch ganz häufig die Formulierung, wir werden.
So werden sie zum Beispiel in Infrastruktur investieren, werden das Rentenniveau bei 48% absichern, finanziert mit Steuergeldern.
An anderen Stellen ist es ein Wir wollen, weil man nicht alles, was drinsteht, zwingend auch machen kann.
So wollen sie Kinderarmut bekämpfen und vor allem wollen sie die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung langfristig stabilisieren. Das Wie noch unklar.
Was ist ein Koalitionsvertrag? Das ist ja nicht die Bibel oder auch kein Gesetz, sondern es sind tatsächlich Absichtserklärungen, was man in den kommenden 4 Jahren tun will.
Keine Bibel, auch kein Krimi, eben eher nüchterne Absichtserklärungen. Wie kommt es bei den Lesern an?
Ladenhüter, würde ich eher sagen. Also ich bin ein bisschen überrascht, es ist etwas sozialer, als ich erwartet hatte, aber naja.
Oh, die ganze Umwelt findet nicht statt. Einfach, es geht weiter wie vor 20 Jahren.
Also für einen Bestseller halte ich ihn nicht, aber für einen soliden Vertrag. Da könnte ich mitgehen, ja. Und mit viel Hoffnung, dass sich manches zum Besseren ändert.
Vielleicht braucht dieser Koalitionsvertrag noch etwas Zeit, um sich besser zu verkaufen.
Ja, aber die Zeit hat die deutsche Wirtschaft möglicherweise nicht. Denn die wartet händeringend auf Impulse, auf Unterstützung, auf Verlässlichkeit. Gerade mal auf mickrige 0,1% Wachstum legten Deutschlands führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose heute für das laufende Jahr fest. Die Erwartungen von Unternehmen und Verbänden an die schwarz-rote Wirtschaftswende sind also groß, besonders im Mittelstand. Doch ob die mit Turboabschreibungen, Energiekostensenkungen oder Bürokratieabbau zufrieden sind? Und vor allem, reicht das bei dem Zollchaos, das Donald Trump gerade verursacht? Thomas Denzel und Martin Hartenberger haben sich bei einem mittelständischen Unternehmen mal umgehört.
Von hier gehen Autoteile an Hersteller in der ganzen Welt. Michael Schwabe ist Geschäftsführer der Firma Eto in Stockach am Bodensee und sagt, die Krise sei seit Jahren Dauerzustand. Dazu aus Berlin monatelang keine klaren politischen Signale und deshalb keine Planungssicherheit.
Und jetzt Handelskrieg. Also ich würde sagen, wenn jemand sagt, es geht momentan gut, dann übertreibt er.
Einige Werke von Schwabes Unternehmen sind bereits in Kurzarbeit. Die US-Zölle wirken sich nun zusätzlich negativ aus. Und Trumps Wende gestern bringe kaum Erleichterung.
Es sind ja nicht alle Zölle aufgehoben. Und wir wissen auch nicht, von wie langer Dauer jetzt entsprechend die aktuelle Situation bleiben wird.
Insbesondere an den 25% Sonderzöllen für die Autoindustrie hält Trump fest. Immerhin, mit diesem kleinen Ventil hat der Schwabes Firma Glück im Unglück. Denn das produziert sie auch in einem Werk in den USA und kann so dort die Autoindustrie zollfrei beliefern.
Es war eine gute Strategie. Wir haben da Glück gehabt. Das entlastet uns in einem Bereich, in einem Produktbereich. Hier geht es jetzt um Lkw-Getriebe. Aber wir haben andere Bereiche, wo das schwieriger ist.
Hier zum Beispiel Produktion eines Bauteils, das zur Weiterverarbeitung ins eigene US-Werk geht. Dort muss die Firma darauf nun selbst hohe Zölle bezahlen. Dabei, so sagt Michael Schwabe, war das Geschäft in den USA gerade gut gelaufen. Jetzt bereitet es ihm Kopfzerbrechen und vielen seiner 2200 Mitarbeitenden auch.
Da hängen auch ganz viele Arbeitsplätze dran und das macht einem natürlich Sorgen. Wir hoffen halt, dass die Arbeit, die wir jetzt hier noch haben, dass sie auch bei uns hier im Land bleibt und nicht ins Ausland gebracht wird.
Den Standort in den USA jedenfalls will Michael Schwabe ausbauen und damit genau das tun, was Donald Trump sich von den Zöllen erhofft. Am Standort Deutschland läuft Ende des Jahres die Kurzarbeit aus. Dann könnte es schlimmstenfalls auch Entlassungen geben. Dennoch, etwas Hoffnung setzt der Chef in die Pläne der neuen Bundesregierung.
Dass die Steuerlast, die Strompreise runtergehen sollen, dass man auch die Fesseln etwas lockert bei den Berichtspflichten, bei der Bürokratie insgesamt. Eine ganze Reihe von positiven Aspekten.
Von der Autoindustrie aber will das Unternehmen in jedem Fall unabhängiger werden. Hier programmieren sie deshalb nun auch Software, zum Beispiel für digitale Bezahlsysteme. Und sie produzieren Geräte für die Landwirtschaft, wie diesen Sensor, der die Bodenfeuchtigkeit misst. Allerdings, für den Export hatten sie einen Markt im Blick, der nun schwierig erscheint, nämlich ausgerechnet die USA.
Ja, eine herausfordernde Situation also, aber wenigstens ein halbwegs positives Signal aus Berlin. So sieht man es in diesem Unternehmen. Aber nicht nur Firmen, auch Ökonomen haben natürlich ganz genau die geplanten Maßnahmen für die deutsche Wirtschaft in diesem Koalitionsvertrag durchgelesen. So auch Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Abend, Herr Fratscher.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sagte zu diesem Vertrag, der Anfang ist gemacht, aber mehr Mut muss folgen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, das ist eine gute Einschätzung. Es gibt auf der einen Seite das, was eben angesprochen wurde, wenig Verlässlichkeit, keine klaren Perspektiven. Das ist eine Schwäche. Und gerade in diesen Zeiten, in denen die Unsicherheit groß ist, Unternehmen verunsichert sind, braucht es einen klaren Kompass. Und der fehlt sicherlich im Koalitionsvertrag, wo man in 10, 15 Jahren sein will. Auf der anderen Seite erlaubt es einer neuen Bundesregierung auch Flexibilität. Und die Welt verändert sich so schnell, dreht sich so schnell weiter, dass es gut sein kann, eben auch, dass eine Bundesregierung nicht durch einen Koalitionsvertrag so gebunden ist, dass ihr letztlich nachher vielleicht die Hände gebunden sind.
Aber bräuchte es nicht vielleicht ein bisschen entschiedenere Reformansätze? Ein Vorwurf lautet beispielsweise, dass diese Vorschläge ja zu sehr oldschool, irgendwie 90er Jahre seien, also erhöhte Pendlerpauschale, Mütterrente, alle solche Dinge. Bräuchte es da nicht mehr Mut?
Ja, der Mut fehlt. Der Koalitionsvertrag ist letztlich eine Zementierung des Status quo. Man will die eigenen Wählerklientele bedienen. Es ist vor allem die Babyboomer, die davon profitieren. Wir haben Pendlerpauschale genannt, viele andere Elemente. Auch gerade die Rente, die natürlich sehr teuer ist und was wichtig ist. Hier wird dann verwiesen, das Rentenniveau soll stabilisiert werden. Heißt letztlich höhere Steuern oder höhere Steuerbeiträge. Gerade für die junge Generation, also die junge Generation wird einen großen Teil dafür zahlen. Und was mir am meisten fehlt, ist das Thema Europa. Das ist eine Nabelschau im Koalitionsvertrag. Das Thema Europa kommt ganz am Ende. Und gerade in diesen Handelskonflikten mit den USA, was auch mit China passiert, brauchen wir ein stärkeres Europa. Und da ist sehr wenig im Koalitionsvertrag. Und da hätte ich mir gewünscht, gerade aus wirtschaftlicher Sicht, ein klares Bekenntnis. Wir müssen Europa stärken. Wir müssen europäische Reformen voranbringen. Und auch in dieser Hinsicht fehlt der Mut und der klare Kompass, wie Deutschland wieder zukunftsfähig wird.
Weil Sie eingangs eben von Verlässlichkeit gesprochen haben. Wenn jetzt so einiges zwar gewünscht wird, aber dann völlig unter Finanzierungsvorbehalt steht, wie kann denn da Vertrauen, wie kann denn da Verlässlichkeit entstehen?
Nein, die neue Bundesregierung muss sich beweisen. Sie muss immer wieder von Neuem beweisen, dass sie liefern kann. Und das kann nach hinten losgehen. Das hat man unter der Ampelregierung gesehen, die dann eben nicht mehr handlungsfähig war, weil man intern zerstritten war. Es kann aber auch etwas Positives sein, dass man bei jeder Herausforderung die Parteien, auch drei Parteien letztlich, sich zusammenraufen müssen und sagen, so wollen wir das Problem lösen. Sie müssen das Vertrauen sich erst verdienen. Und das ist auch gut so. Ein Koalitionsvertrag ist Papier, aber in der Realität kommt es dann auf die Leute drauf an, auf die Menschen in der Bundesregierung, die dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen im richtigen Augenblick treffen.
Die Wirtschaftsprognose, an der Sie auch beteiligt waren für kommendes Jahr, liegt ja überraschenderweise dann bei all den Vorzeichen bei 1,3%, nach gerade mal 0,1% in diesem Jahr. Woher kommt diese Zuversicht?
Naja, das muss man offen und ehrlich sagen, es ist immer noch die Annahme, dass es keine weitere Eskalation im Handelskonflikt gibt, dass es keinen Konflikt oder eine Ausweitung des Kriegs in der Ukraine gibt. Da sind also viele Annahmen, die dem zugrunde liegen. Der Grund für dieses starke Wachstum ist, dass die deutsche Wirtschaft noch immer stark unter seinem Potenzial produziert. Wir haben eine Schwäche nicht nur bei den privaten Investitionen, sondern auch beim privaten Konsum. Hier geht es nicht nur um die Unternehmen, die verunsichert sind, sondern auch viele Menschen. Seit anderthalb Jahren steigen die Reallöhne wieder, also die Einkommen steigen stärker als die Preise. Aber viele Menschen sind verunsichert und legen das Geld lieber auf die hohe Kante. Also es ist eine Kombination von wenig Exporte, geringe Nachfrage in der Binnenwirtschaft und unsere Hoffnung, und man muss ehrlich sagen, es ist eine Hoffnung, ist, dass eben über die nächsten ein, zwei Jahre nicht schief geht und die deutsche Wirtschaft dadurch wieder sein Potenzial heben kann.
Eine Menge Hoffnung dabei, aber dann sprechen wir mal kurz einen dieser Faktoren, der da das vielleicht wieder verändern könnte, den Sie da gerade angerissen haben. Das Ganze findet ja vor dem Hintergrund statt, dass US-Präsident Trump mit seinen Zollentscheidungen da droht, die ganze Weltwirtschaft irgendwie in die Krise oder ins Chaos zu stürzen. Wie widerstandsfähig sehen Sie da die deutsche Wirtschaft?
Die deutsche Wirtschaft ist sehr exponiert. Wir sind extrem abhängig von den Exporten nach China, aber auch den USA und von den globalen Lieferketten. Also Deutschland hat hier sehr viel zu verlieren. Und das kommt zu einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft, vor allem die Exportunternehmen, die Automobilbranche, der Maschinenbau, extrem angeschlagen, extrem verletzlich sind. Und nochmals, wir brauchen eine klare Strategie, wie wir mit diesen Risiken, diesen Bedrohungen umgehen. Und die Antwort muss sein, eine Stärkung Europas. Wir müssen Europa reformieren, um wieder mehr strategische Souveränität auch zu bekommen und uns gegen diese externen Schocks, man kann sich nicht schützen, aber zumindest die Risiken etwas abzufedern.
Aber kann man diese Risiken überhaupt abfedern, wenn Trump da jetzt gefühlt täglich die Grundlagen, Voraussetzungen wieder ändert, heute so, morgen so? Können da die Maßnahmen, auch die jetzt in diesem Koalitionsvertrag geplant sind, überhaupt greifen, schnell und flexibel genug?
Eine schwächere Weltwirtschaft bedeutet, dass wir mehr auf die eigene Wirtschaft, auf die Binnenwirtschaft in Deutschland und Europa uns verlassen müssen. Das erfordert, dass die neue Bundesregierung auch einen Impuls setzt, dass sie Menschen steuerlich entlastet, dass sie Unternehmen steuerlich entlastet. Und hier wissen wir eben, das ist eher für die Zukunft vorgesehen, alles noch sehr schwammig und sehr unsicher. Eigentlich bräuchten wir auch eine steuerliche Belastung, sowohl für Unternehmen, aber auch für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Und da ist kein klares Bekenntnis im Koalitionsvertrag. Das ist eine Absichtserklärung. Aber hier bleibt eben sehr viel offen und wir brauchen gerade in diesem Umfeld dringender denn je einen nationalen, also einen Impuls innerhalb Deutschlands und Europa. Und das wird eine der großen Herausforderungen für die Bundesregierung sein. Und wie man es finanzieren will, das ist eben ungeklärt.
Herr Fratscher, dann sind wir gespannt, wie das dann ausgeht. Vielen Dank für das Gespräch nach Berlin.
Sehr gerne.
Ja, Achterbahnfahrt, das ist wohl die treffendste Bezeichnung, wenn man diese Woche auf die weltweiten Börsenkurse blickt. Ein ständiges Auf und Ab, hin und her, bedingt durch erst die Angst vor den Strafzöllen von US-Präsident Donald Trump, dann Gerüchte über eine Aussetzung, dann wieder eine Verschärfung, vor allem gegenüber China und kaum in Kraft getreten. Vorgestern bzw. gestern hat Trump die allermeisten zusätzlichen Strafzölle wieder ausgesetzt, zumindest für die kommenden 3 Monate. Was Zeit zwar für weitere Verhandlungen oder für Deals lässt, aber hat das dann tatsächlich erstmal wirklich Auswirkungen? Es hat nun mal die Kurse an den Börsen beruhigt, aber es bleibt die Frage Richtung Washington, ja was denn nun? Sarah Schmidt.
Ein freundlicher Händedruck zum Abschied. Den bekommen David McAllister und Bernd Lange aus dem Europaparlament. Die beiden Europäer sind da, um mit republikanischen und demokratischen Politikern zu sprechen. Der Besuch in Washington war lange geplant und fällt jetzt mitten in den Zollkrieg der USA. Die EU-Kommission hat beschlossene Gegenzölle pausiert.
Und gerade weil wir auf der einen Seite mit Augenmaß, auf der anderen Seite aber auch selbstbewusst, selbstbestimmt aufgetreten sind, haben wir sicherlich auch dazu beigetragen, dass Präsident Trump seine Pläne erstmal ausgesetzt hat.
Trumps Zollpolitik ist ein großes Hin und Her. Gestern traten mit dieser Tafel angekündigte Zölle in Kraft, auch gegen die EU. Nicht einmal 14 Stunden später die große Überraschung. Nun doch wieder eine Zollpause für gewisse Waren und Länder. Eine Überraschung offenbar sogar für Donald Trumps Handels- und damit auch Zollbeauftragten. Der stellte sich gerade den Fragen von Abgeordneten, zum Beispiel der Demokratischen Partei, wie lange die Pause sei. Wie viele Tage, Wochen? Ich denke 90 Tage, habe aber nicht mit dem Präsidenten gesprochen, seitdem ich hier bin. Der Handelsbeauftragte hat nicht mit dem Präsidenten über eine Neuordnung des globalen Handels gesprochen. Und noch etwas erzürnt die Opposition. Kurz vor der Verkündung der Zollpause hatte Trump gestern gepostet, es sei ein großartiger Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Insiderhandel heute der Vorwurf. Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung darüber, wer gehandelt und Geld verdient hat, wer wann was wusste. Beruhigt haben sich die Börsen noch nicht. Vor allem, weil Trump die Zölle gegen China noch einmal erhöht hat. Das Verhalten der EU wertet Trump heute als positiv. Ihre Entscheidung, sich zurückzuhalten, sehr schlau. Morgen geht es für Bernd Lange und David McAllister wieder zurück. Eine Erkenntnis?
Es ist hier eben doch sehr starke unterschiedliche Haltung gegenüber der Chaospolitik von Herrn Trump gegeben hat. Und das ist beruhigend, dass es hier nicht eine einseitige Streamline gibt, sondern dass wirklich auch der Prozess der Diskussion hier anfängt.
90 Tage Pause für Verhandlungen. Ihr Ausgang völlig ungewiss.
Und dazu aus Warschau, wo ab morgen sich die EU-Finanzminister beraten, ist uns jetzt unser Brüssel-Korrespondent Christian Feld zugeschaltet. Christian, nachdem die amerikanischen Strafzölle gegen die EU erstmal 90 Tage ausgesetzt sind, Erleichterung oder nach wie vor Zollnervosität bei der EU?
Na, höchstens Teilerleichterung, denn schauen wir mal aufs Gesamtbild. Da sind die US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Da sind die US-Zölle auf PKW aus Europa, 25%. Ja, und diese 20% auf fast alles aus Europa von der bunten Tafel von Donald Trump, das sind jetzt erstmal nur 10%, aber immerhin noch 10% für 90 Tage jetzt ausgesetzt. Da kann man entweder sagen, ja, da sind eigentlich immer noch sehr, sehr viele US-Zölle im Raum. Man kann es aber auch anders sehen und sagen, ja, vielleicht tut sich da jetzt ein Türchen auf für Verhandlungen, vielleicht mit aller Vorsicht.
Und inwieweit verändert das dann nun die Verhandlungsstrategie der EU?
Ja, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, wir sind offen für Verhandlungen, wir geben denen eine Chance und deshalb ja eben jetzt auch die 90 Tage Pause auf EU-Seite. Aber diese Pause es gilt weiterhin die Linie, wir haben hier die gebremste Härte und daran will man festhalten, in der Hoffnung, dass man zu einem guten Ende kommt. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk, der hat gesagt, machen wir das Beste aus diesen 90 Tagen, aber 90 Tage, wenn man allein schaut, was in dieser Woche passiert ist, da kann eben eine Menge passieren und unterdessen telefoniert sich, um es ein bisschen flapsig zu sagen, Ursula von der Leyen die Ohren glühend. Heute hat sie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gesprochen. Da soll auch ein Freihandelsabkommen auf den Weg kommen. Auch mit Kanada und Neuseeland hat sie gesprochen, einfach um Alternativen zu schaffen zu den USA.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Warschau. Er hat Argentinien nicht einfach nur einen rigorosen Sparkurs verordnet, den Staatsapparat nicht nur beschnitten, sondern im wahrsten Sinne daran gesägt. Javier Milei ist seit knapp anderthalb Jahren argentinischer Präsident und ganz im Zeichen seines Markenzeichens, der Kettensäge, hat er seitdem tausende Staatsbedienstete entlassen, zahlreiche Subventionen gekürzt. Mit dem Effekt, dass zwar die Inflation sinkt, aber auch die Kaufkraft vieler. Heute begann in Argentinien deswegen erneut ein Generalstreik, an dem sich zahlreiche Menschen beteiligten, der dritte, seit Milei die Amtsgeschäfte übernommen hat. Welche Symbolik sein Werkzeug inzwischen in Argentinien hat, Xenia Böttcher.
Wer die Wohnung von Tute Di Tella in Buenos Aires betritt, stellt unweigerlich fest, Kettensägen sind sein Leben. Sie zu veredeln, seine Kunst und Leidenschaft. Der Starthebel für die Weltmeisterkettensäge, der Pokal. Eine Leidenschaft, die mit der Begeisterung für einen Horrorfilm in Jugendjahren begann und die mit Javier Milei neue Höhen erreiche. Der verwandle die Kettensäge in ein Symbol, so sieht es Tute. Es ist ein Symbol der Macht, auch für Gerechtigkeit, eine Art zu sagen, es reicht. Hier stimmt was nicht und das muss sich ändern. Die Motorsäge ist unbestechlich, rein, kraftvoll und entschlossen. Eine Mammutaufgabe brauche ein monumentales Werkzeug. Tute hat Milei eine Kettensäge gebaut. Und die kam so gut an, dass dieser gleich eine für Elon Musk bestellt hat. Die Kettensäge als Sinnbild, nun auch in den USA. Das ist die Kettensäge der Bürokratie. Als ich das sah, musste ich weinen. Stell dir vor, sie kam von hier, von meinem Tisch. Schau, wie er die Motorsäge erhebt. Drastische Einschnitte im Sozialstaat, Massenentlassungen, extrem hohe Lebenshaltungskosten. Den Kampf für ein neues System findet Tute schon sehr hart, aber notwendig. Dass viele ihn jetzt anfeinden, einverstanden. Es ist fantastisch, dass meine Kettensäge jetzt diesen Kampf gegen das Alte repräsentiert. Das treibe ich gerne voran, denn meine Werte sind die eines Arbeiters. Aber genau die spüren jetzt die Kettensäge, Arbeiter und auch Rentner. Statistisch ist die Armut zwar gesunken und die Wirtschaft zieht an, doch im Portemonnaie der einfachen Leute sei nichts angekommen, sagt die ehemalige Erzieherin Liliana Kuris. Schulen müssen sparen. Uns fehlt das Geld für Medikamente. Unsere Rente reicht nicht mehr. Die Kettensäge, sagte Milei, werde die Eliten treffen, aber sie treffen uns, die einfachen Arbeiter. 36 Stunden auf Protest folgt Streik. Die Demonstrationen nehmen zu, die Beliebtheitswerte Mileis fallen. Weil die Polizei jetzt hart durchgreift, wappnen sich die Rentner. Milch für Tränengas im Gesicht und Zitrone für den Rachen. Das braucht ihr Journalisten jetzt auch. Und einen Helm. Tute arbeitet derzeit für den nächsten Auftrag. Auch US-Präsident Trump wünscht sich eine Motorsäge. In der Welt weht der Wind des Wandels mit dem Schrei der Motorsäge.
Waffen, Munition, Ringtausche. Die militärische Unterstützung aus Deutschland für die Ukraine ist vielschichtig. Sie umfasst ganz unterschiedliches Gerät wie Luftabwehr, Panzerhaubitzen oder auch Leopardpanzer. Doch die Erfahrungen, die die Ukraine mit diesen Waffen macht, scheinen durchwachsen zu sein. In einem internen Bundeswehrpapier heißt es, nahezu kein geliefertes Großgerät sei, Zitat, uneingeschränkt kriegstauglich. Von hoher technischer Anfälligkeit ist da die Rede. Und das Papier liegt einem Rechercheteam von NDR, WDR und SZ vor. Hier einige Einzelheiten.
Material und Know-how aus Deutschland. Die Bundesrepublik ist nach den USA der zweitwichtigste Waffenlieferant für die Ukraine. Im vergangenen Monat wurden gerade erst wieder 3 Milliarden Euro für Waffen freigegeben. Der Praxistest des Kriegswerkzeugs ist allerdings ernüchternd. Ein internes Papier der Bundeswehr kommt zu dem Schluss, dass das Großgerät aus Deutschland nicht vollumfänglich einsetzbar sei. Die Panzerhaubitze 2000 etwa habe eine so hohe technische Anfälligkeit, dass die Kriegstauglichkeit stark in Frage gestellt wird. Probleme bei anderen Großgeräten wie dem Flugabwehrsystem Patriot und dem Leopard 2 Panzer. Es fehlt an Ersatzteilen und der Aufwand für Reparaturen ist groß.
Die Ausbildung an diesen komplexen Systemen ist elementar und kann nicht übers Knie gebrochen werden, sondern muss sehr früh gestartet werden. Das Zweite ist, dass je technischer ein Detail, je technischer eine Waffe, desto anfälliger ist sie.
Während Bundeswehrsoldaten etwa 2 Jahre an einem Großgerät ausgebildet werden, haben ukrainische Soldaten dafür oftmals nur wenige Wochen Zeit. Und wenig Erfahrung bei der Instandsetzung führt zu langen Ausfällen des Geräts. Mehr Waffen fordert daher die Verteidigungsexpertin der Grünen.
Klar ist auch, dass wir nicht mehr mit so geringen Stückzahlen denken können, also pro Mannschaft ein Fahrzeug, sondern eher davon ausgehen müssen, dass Fahrzeuge auch nach einer Beschädigung eine lange Stehzeit haben.
Außerdem verändert der massive Einsatz russischer Drohnen die Kriegsführung entscheidend. Ihretwegen muss die Reparatur von Waffen weiter ins Hinterland verlegt und die Art der Panzerung überdacht werden. Zunächst arbeiten die Ukrainer mit Zwischenlösungen. Von den Erfahrungen könnte auch Deutschland profitieren, meint das ukrainische Präsidialamt gegenüber dem ARD-Studio Kiew. Den Vorteil sehe ich darin, dass die Partnerländer, auch Deutschland, die Möglichkeit haben, die realen Kampffähigkeiten ihrer Waffen, ihrer Ausrüstung zu testen, sie an das moderne Gefechtsfeld anzupassen und für die Sicherheitsherausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Die angefragten Waffenhersteller äußerten sich nicht zu den Problemen. Das Bundesverteidigungsministerium sagte lediglich, es stehe mit der Ukraine in ständigem Austausch.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Hat Gerhard Schröder einen Anspruch auf ein staatlich finanziertes Büro im Bundestag? Der Altkanzler selbst sagt ja und kämpft seit Jahren vor Gericht darum. Doch auch in dritter Instanz hat der SPD-Politiker nun verloren. Das Bundesverwaltungsgericht hat Schröders Klage abgewiesen. Er kann jetzt noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Der Bundestag hatte vor rund 3 Jahren neue Regeln für Kanzlerbüros beschlossen. Schröder verlor dadurch seine Räume und Mitarbeiter. Einkaufen, Geld überweisen oder einen Termin beim Amt besorgen. Viele Dinge des täglichen Lebens finden online statt. Doch nicht jeder kann all die Angebote nutzen. Laut dem Statistischen Bundesamt leben in Deutschland 2,8 Millionen Menschen zwischen 16 und 74 Jahren ohne Internet. Das heißt, sie waren noch nie online. Die meisten sogenannten Offliner gibt es bei den über 65-Jährigen. Die türkische Polizei hat 2 bekannte Journalisten festgenommen. Laut ihren Zeitungen hatten die beiden zur Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu recherchiert. Die Staatsanwaltschaft nannte andere Gründe für die Festnahme. Dabei haben 2 Gerichte die Freilassung von mehr als 100 Menschen angeordnet, unter ihnen viele Studenten. Sie hatten gegen İmamoğlus Inhaftierung demonstriert und waren festgenommen worden. In der Dominikanischen Republik steigt die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Diskothek. Laut dem Katastrophenschutz kamen mindestens 221 Menschen ums Leben. Zahlreiche Personen liegen im Krankenhaus. Die Rettungskräfte gehen nicht mehr davon aus, in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Die Suche nach Leichen geht aber weiter. Noch immer ist unklar, warum das Dach des Gebäudes Anfang der Woche während eines Konzerts zusammenbrach.
Es gibt unzählige Situationen im Leben, wo es nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten ankommt, sondern im besonderen Maße auch aufs Material. Egal ob beim Klettern oder beim Auto abschleppen. Man muss sich schon auf die Verbindung verlassen können, damit das eigene Schicksal nicht am seidenen Faden hängt. Schließlich wusste bereits Friedrich Schiller: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und so gibt es im Land der Prüfer und Denker bestimmte Orte, wo akribisch getestet wird, ob Seile nur zarte Bande sind oder zum Bund fürs Überleben taugen. Martin Rottach.
Wenn alle Stricke reißen, dann ist man hier goldrichtig. In der Stuttgarter Seilhalle. Belastungstests, Zerreißproben, hier kriegen sie jedes Seil kaputt. Wendel Frick und sein Kollege Samuel Backschan sind die Meister der Zerstörung und testen Seile aller Art auf ihre Strapazierfähigkeit. Ein tägliches Spannungsfeld zwischen der Liebe zum Seil und seiner Vernichtung.
Genau, ja. So fühlt sich's immer an, aber ist doch auch schon herausfordernd und anstrengend.
Ein kleines, freudiges Blitzen im sonst eher nüchternen Ingenieursherzen. Heute müssen sie dieses neu entwickelte Seil testen. Ein Schiffstau für die großen Kähne. Eine enorme Kraft muss es dafür aushalten.
Das wird beidseitig verbolzt. Und dann können wir das Seil langsam vorbelasten, sodass ein bisschen Kraft anliegt. Und dann können wir den Zugversuch starten.
Tonne um Tonne zieht die Maschine stärker am Seil. Die Spannung bei Wendel Frick und Samuel Backschan äußerlich kaum messbar. Innerlich steigt sie auch bei ihnen. 540 Kilonewton Belastbarkeit sind das Ziel für den Strick. Zum Glück ist das nur hier passiert. Das Schiff wäre jetzt vom Kai weggetrieben. Aber hat das Seil trotzdem bestanden?
Das Seil hat 55 Tonnen ausgehalten, circa. Und lag somit über die 540 Kilonewton, was gefordert war.
Seit 100 Jahren gibt es die Seilhalle in Stuttgart. Doch sie müssen mit der Zeit gehen, mit immer neuen Entwicklungen. Immer wieder ändern sich die Anforderungen und Anwendungsgebiete weltweit.
Die Anwendungsgebiete sind vor allem dann Personenfördertechnik, da wo man mit der Person am Seil hängt, das heißt an einer Seilbahn zum Beispiel oder eben auch an Aufzügen. Da forschen wir, wie die Lebensdauer von Drahtseilen.
Doch auch Kletterseile müssen sich beweisen. Samuel Backschan hat sich dafür in die Höhen der Halle geschwungen. 80 Kilogramm Gewicht soll das Seil beim Sturz aus 5 Metern Höhe aushalten.
Und jetzt muss er mit dem Versuch starten.
Los geht's. Nicht gerissen, aber hat es den Test auch bestanden?
Der hat jetzt weniger als 12 Kähen. Das ist in Ordnung.
Also Seil bestanden?
Ja.
Damit darf es jetzt von Kletterern benutzt werden. Seile sind faszinierend, sagen Samuel Backschan und Wendel Frick. Dass sie sie täglich zerstören, das sei für sie kein Problem. Hat es doch eine große Bedeutung. Im Idealfall sollten außerhalb der Stuttgarter Seilhalle nämlich keine Stricke reißen.
Und damit zum Wetter, wo uns Claudia ja dringend benötigten Regen versprochen hatte. Kannst du das Versprechen halten?
Ja, kann ich. Hier reißen auch keine Stricke. Es wird regnen. Die Modelle sagen jetzt so ziemlich einheitlich, dass es ab Sonntag deutlich wechselhafter werden würde. Ist auch dringend nötig, vor allem im Norden. Da ist es nämlich seit Anfang des Jahres mehr oder weniger viel zu trocken. Beispiel Schwerin. Sieht man hier, im Januar hat es mal ein bisschen mehr geregnet. Dann Februar blieb eigentlich alles komplett trocken, auch im März nur ganz wenig Regen. Insgesamt haben wir jetzt erst seit 1. Januar 64 Liter pro Quadratmeter abbekommen. Normal oder im Durchschnitt von 1991 bis 2020 wären es 153 Liter. Hier sieht man die Differenz zu dem, was eigentlich in diesen Monaten zu erwarten gewesen wäre und zu dem, was dann wirklich gefallen ist. Also ab Sonntag wird es nasser. Dementsprechend gibt es dann mal für die Natur Nachschub in Sachen Regen. Man sieht, erstmal passiert gar nichts. Also Freitag, Samstag trocken. Samstag wahrscheinlich im Nordosten dichte Wolken mit so ein paar Tropfen. Und dann wird es von Südwesten her immer nasser. Spanien, Portugal, die ja vor allem im März viel zu viel Regen abbekommen haben, da regnet es erstmal noch weiter und dann schaffen es die Tiefs auch weiter nach Osten voranzukommen, weil das Hoch abzieht. Jetzt in der Nacht haben wir es mit einem neuen Wolkenpaket, ähnlich wie in der vergangenen Nacht zu tun, das sich aus Norden ausbreitet. Das kommt dann bis in die Mitte voran, zerfleddert aber morgen, löst sich auf, sodass im Laufe des Tages die Sonne häufiger dabei sein wird. Nach Süden hin, südlich des Mains bzw. südlich der Mittelgebirge, wird es eh von der Früh weg sonnig werden. Die Temperaturen sinken unter den dichteren Wolken auf meist 8 bis 6 Grad. Sonst sind es morgen früh minus 1 bis 5 Grad, minus 1 Grad in höher gelegenen Tälern. Am Nachmittag höchstens Tiefsttemperaturen unter den dichten Wolken. 10 bis 16 Grad nach Westen, Südwesten, 20 bis 23 Grad. Und der Samstag bringt noch mal viel Sonne. Nur im Nordosten hängen da kompakte Wolken bis zu 25, örtlich sogar 26 Grad. Am Sonntag dann Schauer und Gewitter von Westen. Da bleibt es dann im Osten am längsten trocken.
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Danke dir, Claudia, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire bei Dieter Nuhr zuerst.
Und im Anschluss daran startet dann die neue Staffel der Caroline Kebekus Show.
Wir sagen Tschüss für heute.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich. Jo.